das ist schon interessant. Die Apostel wollten mehr glauben und Jesus geht eigentlich überhaupt nicht auf ihre Bitte ein. Er sagt, so Glaube, so winzig klein wie ein Senfkorn, das genügt. Er wechselt sofort das Thema und beginnt mit einem Vergleich. Er sagt, wenn jemand einen Knecht hat und dieser arbeitet, dann geht er zuerst mit auf das Feld, dann zu den Kühen oder so, die Tiere, dann muss er dem Herrn dienen. Am Schluss sagt, sollen die Knechte nur sagen, wenn ihr also getan habt, was euch aufgetragen war, dann sollt ihr sagen, wir sind Diener, weiter nichts. Wir haben nur unsere Pflicht getan. Also geht es Jesus eigentlich gar nicht um die Größe von unserem Glauben oder große Glaubenstaten, sondern Jesus geht es eigentlich darum, dass wir gehorsam sind und im Kleinen treu sind. Aber das ist ja eigentlich ein anderes Thema. Heute sprechen wir über Glauben im Alltag und nicht Gehorsam oder Treue. Von Mose lesen wir, dass er sich an den Unsichtbaren hielt, als sähe er ihn. Auch David machte es so. Er sagte, ich habe den Herrn allzeit vor Augen, darum wanke ich nicht. So sieht Glaube im Alltag aus. Gott immer vor Augen haben. Das beginnt für mich gleich nach dem Aufwachen. Als erstes, bevor ich überhaupt einen Fuß auf die Erde setze, nehme ich mit Jesus Kontakt auf und danke ihm, dass er hier ist, danke ihm, dass er vor mir geht durch diesen Tag, dass er gute Pläne hat. Glaube im Alltag hat für mich vor allem mit Beziehung zu tun. Ich sehe das wie in der Ehe. Wenn ich nur mit Jürg sprechen sollte, wenn ich etwas von ihm will, dann haben wir eine sehr traurige Beziehung. Nein, ich bin gerne mit Jürg zusammen. Er inspiriert mich. Ich frage ihn nach seiner Meinung. Und bei jeder wichtigen Entscheidung frage ich ihn sowieso, was er davon haltet. Wir tauschen miteinander um. Wir verbringen Zeit miteinander, auch wenn sie wieder beschränkt ist. Aber so ist es mit Gott. Zeit mit ihm verbringen. Ihn suchen. Ich denke, gut, wenn wir jeden Tag eine spezielle Zeit einfach reservieren, für Gott. Es ist viel mehr als nur eine halbe Stunde. Das ist mal gut. Eine halbe Stunde stille Zeit am Morgen oder am Abend. Aber es geht um den dauernden Kontakt mit ihm. Das dauernde Verbundensein mit ihm. Zum Beispiel beim Warten an der Kasse kann man ein Stoßgebet für die Menschen rundum beten. Oder in der beim Autofahren, da bete ich viel. Es geht einfach ring, wenn man immer so mit Gott verbunden ist. Gott hat ja jederzeit ein offenes Ohr und er freut sich, wenn wir immer wieder mit ihm Kontakt aufnehmen. Beziehungspflege mit Gott kann auch auf ganz andere Weise geschehen oder ganz verschiedene Weise. Ich denke, das ist gut, wenn da jeder seinen Weg findet, wie er Gott am ehesten begegnen kann. Also ich beginne meinen Tag so, ich sitze mich gemütlich aufs Sofa, trinke einen Kaffee, schwatze mit Gott. Dann irgendwann später gehe ich dann mal mit dem Hund spazieren und dann rede ich auch noch mal ein bisschen mit Gott über den Tag und was mich so beschäftigt. Oder ich lasse auch gerne einfach Lobpreis laufen und sitze oder liege auf dem Sofa und genieße einfach seine Gegenwart. Jeder hat da seine eigenen Wege, wie er Gott begegnen kann. Wichtig ist, dass wir unseren Weg finden, Gott wirklich zu begegnen und mit ihm Gemeinschaft zu haben. Und ich empfehle da auch sehr, etwas Abwechslung reinzubringen in unsere Beziehung mit Gott. Denn sonst sind wir nämlich in der Gefahr, dass plötzlich sehr viel Alltag in unseren Glauben kommt und wenig Glaube in unserem Alltag. Ich denke, das ist normal, dass wir irgendwo uns so ein bisschen dran gewöhnen an das Leben mit Jesus und so. Und doch sollte unsere Beziehung mit ihm niemals in einfach einem mechanischen christlichen Lebensstil enden. Das ist Jesus nicht würdig. Er möchte Beziehung. Jesus ist ein Beziehungstyp. Er möchte nicht tote Religion. Das ist seiner überhaupt nicht würdig. Paulus gibt uns einen sehr interessanten Rat im Römer 12, Verse 11 und 12. Seid begeistert, dem Herrn zu dienen und behaltet eure Leidenschaft für ihn. strahlt mit dem Licht des Heiligen Geistes und lasst ihn euch mit Begeisterung erfüllen, während ihr ihm dient. Lasst diese Hoffnung in euch eine ständige Freude freisetzen. Gebt auch in einer Zeit der Not nicht auf, sondern seid beharrlich im Gebet. Freut euch über die Hoffnung, die ihr habt. Wenn Nöte kommen, haltet durch. Leider beschreibt Paulus nicht, wie wir das alles machen. Aber er beschließt dieses Kapitel, welches übrigens in der Hoffnung für alle mit dem Titel Ermutigung eines Lebens aus Gottes Geistes überschrieben ist, mit der Anweisung, lass dich nicht vom Bösen überwinden, sondern überwinde das Böse mit dem Guten. Also Negatives mit Positivem überwinden. Und dazu brauchen wir wirklich die Hilfe des Heiligen Geistes. Vielleicht ginge dann das in unserem ganz normalen Alltag so. Geistliche Trägheit überwinden wir mit Initiative. Gebetslosigkeit, wie? Gebet, bingo, mit Gebet. Noch jemand, der Glaube im Alltag praktizierte, war Henoch. Von Henoch wissen wir ganz wichtig, es heißt einfach, er wandelte mit Gott. Die Hoffnung für alle übersetzt das so. Sein ganzes Leben führte Henoch in enger Gemeinschaft mit Gott. 1. Mose 5, 24. Ich glaube, genau das ist Glaube im Alltag. In enger Gemeinschaft mit Gott leben. In unsere täglichen Beschäftigungen Gott einfach einzubauen oder zu willkommen zu heißen. Mit Gott wandeln. Das ist ein sehr altmodisches Wort. Google gibt da als Alternative spazieren oder flanieren an. Das finde ich super, so mit Gott durch den Alltag spazieren. Das ist kein Krampf, das ist Entspannung pur. Das freut unser Herz, so mit Gott durch den Alltag zu spazieren. Und aus dieser engen Beziehung mit Gott sollten dann all unsere Glaubenssätze auch kommen. Und damit komme ich zurück auf die Studie. Was wir glauben, beeinflusst unseren Alltag enorm, sei es bewusst oder unbewusst. Jeder kennt das Beispiel. Ich denke, heute beginnt es zu regnen, dann nehmen wir einen Schmier mit. Was meint ihr? Wie beeinflusst das meinen Alltag, wenn ich glaube, ich bin ein Versager? Oder wie wirkt sich der Glaube, die anderen mögen mich sowieso nicht, auf meine Beziehungen aus? Oder die Annahme, das schaffe ich nie. Was macht das mit mir? Wenn ich tief in mir glaube, dass Gott wunderbare Pläne für mich hat und dass er mein Leben wunderbar führt, dann gehe ich doch einfach fröhlicher und gelassener durch meinen Alltag. Schauen wir uns mal einige mögliche Glaubenssätze an. Wenn ich glaube, dass der Herr mein guter Hirte ist, dass er mir den Tisch täglich deckt und mein Becher überfließt, dann habe ich keine Angst, im Leben zu kurz zu kommen. Wenn ich glaube, dass meine Gebete etwas bewirken, dann bete ich, oder? Wenn ich mir bewusst bin, dass ich aus reiner Gnade vor Gott bestehen kann, und ich nicht eigene Verdienste leisten muss, dann bin ich automatisch auch gnädiger mit anderen. Wenn ich glaube, dass Gott schon zu meinem Recht schaut, dann muss ich nicht kämpfen für mein Recht. Und wenn ich glaube, dass Gott ein liebevoller, herzensguter Vater ist, ich glaube, dass er sich sogar über mich freut und jauchzt, dann freue ich mich doch auch. Dann befreit mich doch das enorm. Wenn ich glaube, dass mir alles vergeben ist, weil Jesus am Kreuz für mich gestorben ist, dann vergebe ich auch anderen. Und wenn ich glaube, dass wenn ich zuerst nach Gottes Reich trachte, dass Gott mir dann alles andere zufallen lässt, ja dann, trachte ich doch eigentlich logischerweise zuerst nach seinem Reich. Wenn ich glaube, dass er für mich sorgt, ja, muss ich mich dann wirklich noch selber sorgen? Oder kann ich ihm das getrost überlassen? Wenn ich in schwierigen Zeiten glaube, dass es wieder anders kommt, dann halte ich durch. Wenn ich Gott glaube, dass er mich wunderbar gemacht hat, ja, habe ich denn noch Minderwertigkeitsgefühle? Oder kann ich dann ihm einfach danken? Hey, wunderbar bin ich gemacht, weil er mich wunderbar gemacht hat. Wenn ich weiß, wie wichtig ich vor der höchsten Instanz dieses Universums bin, dann muss ich mich nicht selber behaupten und beweisen. Dann macht das mir wohl. Wenn ich glaube, dass mein Einsatz für Gott nicht vergeblich ist, dann setze ich mich doch gern ein. Wenn ich glaube, dass Gott mich berufen hat, dann muss ich nicht, Elbögler sagt man bei uns, muss ich nicht für meine Berufung kämpfen. Dann kann ich glauben, er setzt mich ein zu seiner Zeit. Wenn ich glaube, dass sein Wort ein Licht auf meinem Weg ist, dass es den Einfältigen weise macht und eine Nahrung für unseren inwendigen Menschen ist, ja, dann lese ich doch sein Wort. Und wenn ich glaube, dass alle diese Anweisungen und Ratschläge der Bibel tatsächlich wahr sind, ja, dann halte ich mich daran. Wenn ich glaube, dass Segen darauf liegt, dass ich mich meinen Vorgesetzten und meinen geistlichen Leitern unterordne, dann hat Rebellion keinen Platz bei mir. Oder wenn ich glaube, dass es tatsächlich stimmt, dass Jesus gesagt hat, jedes unnütze Wort, das ich rede, vor dem muss ich mal Rechenschaft ablegen, dann passe ich auf meinen Lippen besser auf. Also das ist gerade ein Punkt, wo ich auch noch ein bisschen dran arbeiten muss. Unter dem Strich, wenn ich glaube, dass das alles wahr ist, dass die Bibel meint, was sie sagt, dann hat das Auswirkungen auf mein Leben. Ich denke, die allermeisten hier glauben das alles. So im Sinn von, ja, ja, das stimmt. Ein innerliches Zustimmen. Richtig? Wahrscheinlich schon, oder? Hebräer 11, 1 sagt, der Glaube ist eine Wirklichkeit dessen, was man hofft. Ein Überführtsein von Dingen, die man nicht sieht. Da hat der Elberfelder so übersetzt. Schlachter sagt, eine Überzeugung von Tatsachen, die man noch nicht sieht. Ich lese den Vers aus der Amplified. Der Glaube lässt unsere Hoffnung zur Realität werden und ist die Grundlage, Dinge zu bekommen, nach denen wir uns sehnen. Er ist die Überzeugung einer Realität und erfasst als Tatsache, was mit den physischen Sinnen noch nicht erlebt werden kann. Hört sich ein bisschen kompliziert an, aber ich finde es eine super Übersetzung. Der Glaube lässt unsere Hoffnung Realität werden. Und das ist die Grundlage, dass wir das bekommen, auf was wir hoffen. Und es ist eine Realität, die wir dann als Tatsache erleben, auch wenn wir es mit unseren physischen Augen noch nicht sehen und noch nicht erleben. Aber es ist eine Überzeugung von dieser Tatsache. Es ist natürlich die große Frage, wie kommen wir dorthin? Dass unser Glaube nicht nur ein innerliches Zustimmen ist, sondern eine feste Überzeugung von diesen unsichtbaren Tatsachen. Was sagt denn die Bibel? Wie entsteht Glaube? Durch das Hören des Wortes, genau Römer 10, 17 sagt, der Glaube kommt aus dem Hören der Botschaft. Mit anderen Worten, Glaube folgt dem Hören von Worten. Natürlich ist dabei entscheidend wichtig, dass diese Worte wahr sind, sonst glauben wir ja das Falsche. Darum möchte ich nochmal ein paar biblische Worte darüber verlieren, wie und wer Gott mit uns ist, für uns ist. Ich weiß natürlich, dass das eine Wiederholung ist, aber ich halte es da mit Paulus, sonst wisst ihr. Euch das Gleiche zu verkünden, verdrießt mich nicht. Euch macht es umso gewisser, hat er gesagt. Und es verdrießt mich auch nicht, nochmal sagen, wer Gott alles für uns ist. Er hat sich ja die Namen gegeben. Wir haben eine ganze Predigserie darüber gehabt, über die Namen Gottes. Weil die Namen Gottes, die sind nicht nur einfach Namen wie Tina oder Peter oder weiß ich was, sondern Namen, die wirklich etwas bedeuten, die sagen etwas aus über seine Persönlichkeit. Er hat gesagt, ich bin Jehova Jireh, dein Versorger. Ich bin Jehova Rapha, dein Heiler. Jehova Rohi, dein Hirte, der dich führt, egal wie es dir geht, auch durchs dunkle Tal. Ich bin Jehova Shalom, der Herr, dein Friede. In jeder Situation möchte er uns Frieden geben. Er hat gesagt, ich bin Jehova Zitkenu, der Gott, der dich reinigt und heiligt, deine Gerechtigkeit. Das sind nur einige der Namen, die Gott sich gegeben hat. El Shaddai, der Gott, der mehr als genug ist. Die Bibel ist voll von diesen wunderbaren Namen. Dann stellt sich Gott auch als der Allmächtige vor. Er hat gesagt, siehe, ich bin der Gott allen Fleisches, sollte mir irgendetwas unmöglich sein. Und Jesus hat das auch gesagt, Gott ist nichts unmöglich, gar nichts. Wir haben einen Gott der unbegrenzten Möglichkeiten. Er ist allgegenwärtig, immer und überall da. Zu Mose hat er gesagt, ich stehe dir bei und behüte dich, egal wo du hingehst. Und Jesus hat das auch nochmal bestätigt vor seiner Himmelfahrt. Der gesagt, siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an das Weltende. Eben wenn wir am Morgen aufwachen, er ist schon da. Er ist schon da und wartet, bis wir wach sind. Freut sich, wenn wir mit ihm Kontakt aufnehmen. Gott hat nur gute Pläne und Absichten für dein Leben. Er hat gesagt, ich weiß, was für Pläne ich habe. Gute Pläne, euch eine Zukunft und eine Hoffnung zu geben. Er hat gesagt, er ist unsere Sonne und unser Schild. Er wird nichts Gutes den Aufrichtigen mangeln lassen. Wir leben aus seinem Reichtum. Dann hat er gesagt, du brauchst dich um nichts zu sorgen, weil ich es ja schon tue. Jesus hat den Vergleich gebracht, wenn ihr, die ihr Sünder seid, aber ihr wisst trotzdem, wie man gut mit seinen Kindern umgeht, wie viel mehr euer liebevoller Vater im Himmel. Wenn wir ihn darum bitten, wird er uns Gutes tun. Und der Petrus hat gesagt, wirft alle deine Sorgen auf ihn, denn er sorgt für uns. Alle Sorgen dürfen wir ihm abgeben. Er sorgt ja viel besser für uns, als wir selber das können. Außerdem heißt es auch in der Bibel, dass Gott das verheißt, was er tut, was er verheißt. Er ist ein treuer Gott. Er schreibt nicht irgendetwas auf den Menüplan, auf die Speisekarte und dann hat er es nicht in der Küche. Bei ihm kann man bestellen und abholen, was er verheißen hat, weil er treu ist. Im Epheser heißt es sogar, halten wir uns vor Augen, Gott vermag weit über die Maßen mehr zu tun, als wir bitten oder verstehen, gemäß seiner unerschöpflichen Kraft, die in uns wirkt. Gemäß seiner unerschöpflichen Kraft, also nicht gemäß unseren Vorstellungen oder unseren Erwartungen, sondern gemäß seiner unerschöpflichen Kraft. Ich frage mich, was wäre, wenn wir alle das wirklich glauben und leben würden? Wie würde unser Alltag aussehen, wenn wir diese tiefe Überzeugung haben, hey, Gott ist immer bei mir. Er macht es immer gut mit mir, mir ist vergeben, ich bin geliebt. Dann sprudelt doch das über uns aus. Dann fließen eben diese Ströme von lebendigem Wasser. Wie er verheißen hat, dann hat das Auswirkungen in unser Leben, weil wir selber nicht mehr Geschlagene sind, sondern Beschenkte, weil wir aus dem Überfluss leben können, der er uns geschenkt hat. Ich glaube, je besser wir Gott kennen, desto einfacher fällt es uns auch, das alles zu erleben. Und desto trauriger macht es ihn wohl auch, wenn wir in so einem kümmerlichen Christensein leben. Da möchte ich nochmals auf den Punkt der Beziehung kommen, zu sprechen kommen. Eine Beziehung lebt aus der Gemeinschaft. Und Gemeinschaft braucht Zeit. Zeit, die wir mit Gott verbringen. Wie gesagt, das kann im Alltag sein, beim Autofahren oder beim Gärtnern. Kann man gut beten, reiße all das Unkraut in meinem Leben aus oder was auch immer. Es gibt immer wieder Gelegenheit beim Duschen, Herr, reinige du mich noch mehr. Oder alles, es kann man alles mit dem Glauben verbinden. Es ist wichtig, dass wir einfach mit Gott sprechen und ihn in alles mit einbeziehen. Und trotzdem ist es nochmal zu sagen, wichtig, dass wir uns auch eine spezielle Zeit Gott einfach widmen. Für Gott reservieren, wo wir einfach nur auf ihn ausgerichtet sind. Wo wir auf ihn hören, wo wir beten. Gebet ist ja nicht nur ein Weg, es ist ja nicht nur Monolog, es sollte auch Dialog sein, wo wir hören, was er zu uns sagt, wo wir sein Wort lesen. Oder auch Gemeinschaft mit Christen ist sehr glaubensstärkend oder sollte zumindest glaubensstärkend sein. Wir sind einander gegeben, um uns zu unterstützen auf unserem Weg mit Jesus. Ich nenne das alles mal geistliche Vitamine. Und ich würde sagen, je höher die Anforderung im Leben ist, je größer die Herausforderung gerade ist, desto höher sollte auch die Dosis dieser Vitamine sein. Das kennen wir vom Sport. Wenn wir einen Marathon laufen müssen, dann ernähren wir uns besonders gut und trainieren wir. Ich zumindest kenne niemanden, der fastend auf dem Sofa liegt und für einen Marathon trainieren möchte. Dann strengen wir uns an, dann ernähren wir uns gut, dann setzen wir uns ein. Und so sollte es auch sein mit unserem Glauben im Alltag. Und manchmal ist es auch gut, wenn wir gewisse Glaubensschritte wagen. Wenn wir uns herausfordern lassen, etwas bewusst zu wagen für Gott. Wir können zum Beispiel beten, Herr, gib mir im nächsten Monat Gelegenheit, dass ich mit jemandem über dich sprechen kann. Dann beten wir speziell und sind ein bisschen sensibler, wann wir diese Gelegenheit haben und verpassen sie dann auch nicht, hoffentlich. Ich denke, mit dem Glauben verhält es sich ähnlich wie Muskeln. Wenn wir diese nicht trainieren, dann schrumpfen sie. Und so ist es auch mit unserem Glauben, wenn wir einfach so dahin plätschern. Dann haben wir zwar diesen Glauben, aber der ist nicht wirklich aktiv, nicht wirklich sichtbar, nicht wirklich prägend für unser Leben. Richtiger Glaube beflügelt uns aber und setzt positive Energie frei, Kräfte frei. Können wir ein kleines Experiment machen? Vervollständige doch mal für dich den Satz, ich, positiv natürlich, ich glaube das. Denke mal so nach, Pünktli, Pünktli. Ich glaube das. Das tut doch irgendwie wohl. Noch viel stärker ist es natürlich, wenn wir das aussprechen. Ich glaube, dass ich geliebt bin oder weiß ich was. Weil in den Worten, da ist Macht. Darum ist es auch so wichtig, dass wir uns auf unsere Worte Acht geben. Was fördern meine Worte? Glauben oder Unglauben? Jesus hat ja gesagt, von dem, was das Herz voll ist, das geht in den Mund über. Also hoffe ich, dass unsere Worte vom Glauben geprägt sind, dass es Gott gut meint, dass er seine Gemeinde baut, dass sein Reich ein wunderbares Reich ist, dass er es gut mit uns meint. Manchmal ist es gut, wenn wir da auch ein bisschen einen selbstkritischen Test machen. Ja, was rede ich eigentlich und was glaube ich eigentlich wirklich? Was drückt mein Leben aus? Drückt mein Leben das aus, was ich wirklich glaube? Oder ist das alles nur so irgendwo im Herzen? Wenn wir merken, das ist nicht so richtig gut, dann sollten wir auf diese Vitamine zurückkommen. Möglichst hochdosiert. Zeit mit Gott verbringen. Zeit, sein Wort zu lesen. Zeit mit Christen unterwegs zu sein, das hat Auswirkungen auf unser Leben. Wir haben gesehen, es ist gut, wenn wir Zeit mit Gott verbringen. Ich möchte zum Abschluss das zusammenfassen nochmal. Glaube hat Auswirkungen, egal ob er positiv ist oder nicht. Immer wird Glaube in unserem Leben irgendwelche Früchte bringen. Positiver Glaube wächst durch das Pflegen einer Freundschaftsbeziehung mit Gott. Das ist nicht nur ein Kalenderblatt am Morgen lesen und schnell ein Stoßgebet, sondern eine tiefe, enge Beziehung mit ihm pflegen. Im Zug, im Auto, beim Wäscheaufhängen, diese Freundschaft mit ihm pflegen. Das Festhalten und Aneignen von biblischen Wahrheiten, dass all diese biblischen Wahrheiten nicht nur ein inneres Nicken für uns bewirken, sondern ein richtiges Überzeugtsein. Ja, ich bin geliebt, ich bin wertvoll, ich bin wunderbar gemacht mit all meinen Schwächen und Defekten. Gemeinschaft mit anderen Gläubigen, die uns positiv beeinflussen, das hilft uns auch auf unserem Weg. Und dann auch mal Glaubensschritte wagen. Eben beten, dass Gott uns irgendwie Gelegenheit mit Menschen zu sprechen oder weiß ich was, irgendwie einfach ein bisschen einen Haken machen. Gott, jetzt erweise dich, ich bete für das und ich möchte das erleben. Unser Glaube sollte im Alltag sichtbar sein. Seid ihr mit mir einig, oder? Und dazu braucht es manchmal ein bisschen Training, braucht es auch, eben wie gesagt, Zeit. Und Herr, ich möchte beten, dass wir alle diesen Hunger haben, dass unser Glaube sichtbarer wird im Alltag. Dass wir noch viel mehr geprägte sind von dir. Herr, dass dieser Glaube unser Denken verändert. So, dieser Glaube uns als Menschen verändert, unseren Charakter verändert, weil wir einfach von dir geprägte sind. Danke für deine guten Gedanken, die du über uns hast. Danke, dass du so gut mit uns meinst, immer wieder. Und uns hilfst, Herr, Schritte im Glauben zu tun. In unserem Alltag mit dir, dass unser Alltag mit dir geprägt ist. Ich bitte dich für uns alle, dass wir als erstes am Morgen an dich denken und dass dein Heiliger Geist uns immer wieder in Erinnerung ruft, mit dir Gemeinschaft zu haben. Egal, was wir gerade machen, Herr, dass es immer wieder wir mit dir connecten. Danke, dass du immer da bist für uns, dass du dich freust, wann immer wir mit dir Gemeinschaft pflegen. Danke, dass du uns deinen wunderbaren Heiligen Geist gegeben hast, der in uns lebt. Herr, das ist das größte Geschenk, dass wir mit dir leben dürfen. Herr, eine Ewigkeit, aber jetzt schon hier auf Erden. Bist du hier und möchtest ganz eng mit uns verbunden sein. Danke für deine Freundschaft, Jesus. Halleluja. Amen.